Liebe Gemeinde, auch heute machen wir weiter in unserem Thema über Nachfolge. Vor 2 Wochen sind wir gestartet. Wir hatten gesehen, wie Jesus die ersten Jünger berufen hat, dass er auf sie zugegangen ist, dass er diese Fischer angesprochen hat und dass er gesagt hat, kommt und folgt mir nach, denn ich will etwas aus euch machen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und letzte Woche haben wir gesehen, in die Nachfolge Jesu gerufen zu werden. Ja, das ist etwas Wunderbares. Das war eine große Ehre damals und das ist etwas Wunderschönes heute. Aber Nachfolge hat auch seinen Preis. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern wenn es um Nachfolge geht, dann spricht er Klartext. Dann führt Jesus immer wieder aus, dass die Nachfolge auch mit Kosten verbunden ist. Und wir haben gesehen, dass Jesus diesen unglaublich hohen Anspruch hat, dass er an der ersten Stelle in unserem Leben stehen möchte. Dass wir ihn mehr lieben als alles andere. Und sein Ruf in die Nachfolge fordert uns auf, dass wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen, dass wir anfangen, uns immer mehr um ihn zu drehen, unser Leben an ihm ausrichten, mit dem Ziel der Nachfolge, dass wir ihm insgesamt ähnlicher werden. Soweit waren wir gekommen und man könnte sagen, ja, das sind ja beides Dinge, dieser Ruf in die Nachfolge und auch diese Abwägung, ja, die Nachfolge ist auch mit Kosten verbunden, das gehört doch eher so an den Anfang unseres Weges mit Jesus. Das findet zu Beginn des Glaubenslebens statt, auch wenn es vielleicht später immer wieder mal so ein bisschen aufploppt, aber eigentlich gehört das an den Anfang. Und ich habe mir gedacht, wir wollen heute mal so ein bisschen versuchen, einen Überblick zu gewinnen, wie kann denn das weitere Leben in der Nachfolge aussehen? Und ihr habt festgestellt, wir haben heute keine Textlesung gehabt, nicht den einen Text, an dem wir entlang gehen, sondern heute wollen wir uns mit den Jüngern auf die Reise begeben und gucken, was ist denn dann bei ihnen im Leben passiert? Was ist denn, nachdem sie sich haben von Jesus rufen lassen, nachdem sie Lohn und Kosten und miteinander abgewogen haben, nachdem sie sich entschieden haben, ja, wir folgen diesem Jesus, aber was kommt dann? Wie könnte so ein Leben als Nachfolger aussehen? Müssen wir eigentlich nur einmal diese Entscheidung treffen und dann ist es geklärt und der weitere Weg als Christ ist dann eine Art Selbstläufer? Wie ist es denn, unterwegs zu sein mit Jesus? Dieser Frage wollen wir heute etwas nachspüren und uns ja mit mehreren Texten beschäftigen, sehen. Was haben denn die Jünger mit Jesus erlebt? Und da habe ich versucht, es größtenteils am Matthäus-Evangelium aufzuzeigen, aber auch manche andere Texte werden uns da begegnen oder Gedanken. Wie war das Leben in der Nachfolge bei den ersten Jüngern? Und was lässt sich davon auf unser Leben heute übertragen? Wie ist es, man könnte auch fragen, welche Phasen haben die Jünger auf ihrem Weg mit Jesus durchlebt? Als kurze Vorbemerkung dazu, ja, wir sollten nicht irgendwie denken, es gibt einen Masterplan in der Nachfolge. Es ist nicht so, dass unser Leben als Nachfolger immer gleich verläuft. Das, was wir von den Jüngern lesen, das hat nicht zu sagen, dass es bei uns ganz genauso läuft. Das ist kein linearer Weg. Und es sind auch auf keinen Fall irgendwelche Stufen auf einer Heiligkeitsskala, die wir auf unserem Weg in der Nachfolge zwangsläufig durchleben oder die wir gar aufsteigen oder uns erarbeiten müssten. Ich glaube, uns ist bewusst, wenn wir uns hier umschauen, ja, wir sind alle unterschiedlich. Wir sind auch alle unterschiedlich lange im Glauben unterwegs. Jeder von uns wurde auf verschiedenste Weise in die Nachfolge gerufen. Und ich glaube, unser Leben mit Jesus sieht bei aller Ähnlichkeit doch auch unterschiedlich aus. Und das ist uns heute hier in der Gemeinde vielleicht mehr bewusst als den Jüngern damals, wo es doch sehr starke Ähnlichkeiten gab unter diesen 12, die von Jesus gerufen wurden und die ganz eng mit ihm unterwegs waren. Und doch bei aller Individualität, so gibt es Ähnlichkeiten, wie das Leben in der Nachfolge aussieht, was in der Regel so dazugehört, was wir auf unserem Weg mit Jesus brauchen, um an ihm dran zu bleiben. Und so haben die Jünger bei all ihrer persönlichen Individualität doch auch ihre gemeinsamen Erfahrungen mit Jesus erlebt. Natürlich, und man könnte sagen, auf ihrem Weg mit Jesus, da haben sie eben verschiedene Phasen der Jüngerschaft durchschritten. Und man könnte sagen, es gibt eine modellhafte Struktur, die uns helfen soll, die Nachfolge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, vielleicht eine Art Überblick zu gewinnen oder nachzuvollziehen, was die Jünger damals auf ihrem Weg mit Jesus durchlebt haben, was es bedeuten kann, Nachfolge zu leben, weil es uns vielleicht ähnlich ergehen kann. Auch wenn dieses Modell, das wir uns heute anschauen, oder diese Phasen, die wir ansehen, dass es nicht heißt, dass das eins zu eins in unserem Leben so geschehen muss. Diese Phasen, die wir uns ansehen, sie können ganz unterschiedlich auftreten, vermischt, in kurzer Zeit nacheinander, vielleicht sogar ineinander verschlungen. Da schreibt Gott seinen Weg mit dir ganz persönlich. Aber ich glaube, es hilft uns zu wissen, dass das Leben in der Nachfolge von Beginn an nicht einseitig verläuft. Dass es normal ist, dass es Höhen, aber auch Tiefen gibt, die wir auf unserem Weg der Nachfolge durchschreiten und was die Jünger ganz klar selbst erfahren haben. Und so wollen wir uns auf den Weg machen und in Anlehnung an ein solches Modell versuchen nachzuvollziehen, welche Phasen die Jünger in ihren 3 Jahren mit Jesus erlebt haben. Die erste Phase lässt sich bezeichnen als Gott erkennen. Auf unterschiedliche Art und Weise tritt Gott ins Leben von einem Menschen. Gott schafft es irgendwie. Er schenkt eine Begegnung mit sich. Er spricht uns an. Vielleicht im Gottesdienst, vielleicht im Gespräch mit einem Kollegen auf der Arbeit, vielleicht durch irgendeine Begegnung, irgendein Erlebnis im Leben. Irgendwie kommt Gott uns persönlich ganz nahe. Durch einen Traum. Durch irgendetwas. Aber Gott schenkt es, dass wir mit ihm in Kontakt kommen. Manchmal auf wundersame Art und Weise, manchmal eher unspektakulär. Gott berührt unser Leben. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt sagen könnten, das wäre unspektakulär, aber wir empfinden es manchmal vielleicht so. Wenn wir sagen, ja, ich bin schon von klein auf mit ihm groß geworden, ich habe ihn schon immer gehört, das war irgendwie klar, dass ich mit ihm unterwegs sein darf. Aber auch das ist ein unglaubliches Geschenk und ein Wunder. Wenn wir erkennen, da steckt mehr als nur ein Zufall dahinter, dass wir als Menschen auf dieser Erde leben. Dass es mehr gibt als irgendein Schicksal. Dass es einen Sinn hat, dass es diese Welt gibt. Dass es unser ganz persönliches Leben gibt. Dass es einen Schöpfer gibt. Diese Erkenntnis wächst in uns. Ja, es gibt ihn, es gibt Gott, den Schöpfer. Und dann kommt auch eine Erkenntnis dazu geschenkt, dass Jesus Christus in unser Leben hineinkommt. Dass wir merken, Gott hat sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Es wächst ein Glaube in uns und wir beginnen zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Sein Ruf in die Nachfolge erreicht uns. Wie diese erste Gotteserkenntnis beim Einzelnen geschieht und aussieht, es ist und bleibt immer wieder ein Wunder. Bei den ersten Jüngern war es ganz klar, diese persönliche Begegnung mit Jesus. Jesus, der am Seeufer auf sie zugeht, der sie direkt anspricht und sagt, kommt und folgt mir nach. Irgendwas an Jesus muss sie so fasziniert haben, dass sie sich ja auf den Weg gemacht haben, dass sie alles hinter sich gelassen haben, dass sie ihm gefolgt sind. Und wenn es am Anfang vielleicht noch diese große Ehre war, einem Rabbi nachzufolgen, so werden die Jünger recht bald gemerkt haben, dass dieser Jesus ungewöhnlich ist, dass er besonders ist. Und so folgt nahtlos darauf, auf diese erste Zeit, die zweite Phase, in der die Jünger noch mal viel intensiver Jesus und seine Worte und seine Wunder kennenlernen. Dass sie ihre Erfahrungen mit ihm machen, dass sie in dieses Leben der Nachfolge eintauchen. Die Jünger begleiten Jesus auf seiner Reise durchs Land. Sie verbringen ihre Zeit mit ihm. Sie bekommen mit, wie Jesus so viele Wunder vollbringt. Dass er Wasser in Wein verwandelt, wie er Kranke heilt. Blinde können wieder sehen, Lahme können wieder gehen. Sie erleben, dass Jesus Dämonen austreibt. Es ist erstaunlich, was Jesus alles vollbringt. Bei uns ist es vielleicht nicht ganz so spektakulär wie bei den Jüngern damals, aber es sind doch auch Geschenke, die wir erleben. Unsere ersten Erfahrungen mit Jesus, wie er uns Frieden schenkt, wie wir erkennen, was Vergebung bedeutet und wie er anfängt, unser Leben umzugestalten. Und ebenso erstaunlich ist auch das, was Jesus sagt. Seine Predigten waren ungewöhnlich. Er hat die Zuhörer gefesselt und es war eine unglaubliche Vollmacht, mit der er über das Wort Gottes gesprochen hat. Die Jünger hören im Matthäus-Evangelium die Bergpredigt und ich glaube, sie haben nicht alles verstanden, Aber sie waren doch überrascht und begeistert von diesem Neuartigen und Großartigen, was sie da zu hören bekommen. Die Feinde lieben. Schlechtes nicht mit Schlechtem zu vergelten und die andere Wange hinzuhalten, das hatte Sprengkraft, auch für sie. Und sie stellen sich die Frage, wie es gehen soll. Aber dann merken sie, dieser Jesus, der lebt das vor. Und das versetzt sie in Staunen. Die Jünger verbringen viel Zeit mit Jesus. Sie erleben ihn, sie sehen, was er tut, was er sagt. Sie weichen nicht von seiner Seite. Man könnte sagen, in dieser Phase, da genießen die Jünger es, dass Jesus sie in die Nachfolge gerufen hat. Es ist so schön, es tut ihnen so gut und sie lernen immer mehr dazu. Und ich glaube, so lässt sich vielleicht auch für einige von uns diese erste Zeit in der Nachfolge mit Jesus beschreiben. Dieses erste Brennen für ihn, das Entdecken, was er für uns bereithält, wie er ist. Dass wir wissbegierig sind, dass wir so viel über ihn aufsaugen, wie wir nur in Erfahrung bringen können. Wir verschreiben uns diesem Jesus voll und ganz. Wir können es kaum erwarten, mit ihm unterwegs zu sein. Wir erleben viel Gutes mit ihm, wie er handelt, dass er handelt an uns und anderen. Die erste Zeit der Nachfolge ist oft von einem Hoch im Glaubensleben begleitet. Und bei den Jüngern, da kommt dann ebenfalls ein fließender Übergang zur dritten Phase, die Zeit, in der sie anfangen, einen Dienst für Jesus zu tun. Als Nachfolger, da fangen wir irgendwann an, uns für Jesus auch einzusetzen, nicht nur neben ihm herzulaufen, sondern dass wir auch merken, ja, wir werden selbst aktiv mit einer Aufgabe betreut. Dass wir anfangen, Dinge für Jesus zu tun und nicht nur von ihm zu hören. Bei den Jüngern lesen wir davon allerdings in ziemlich krasser Weise. Wenn man das mal im Matthäus-Evangelium nachverfolgt, in Kapitel 10, da waren die Jünger schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Sie haben viel erlebt und viel gehört. Und dann kommt Jesus und schickt seine Jünger los. Im Kleineren, da haben sie bestimmt irgendwie schon etwas helfen und tun dürfen für ihn. Aber dann hat Jesus einen Auftrag für sie. Er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das geht ja schon mal richtig gut los für die Jünger. Das ist kein kleiner Auftrag, den sie da bekommen. Jesus gab ihnen in dieser punktuellen und begrenzten Zeit die Vollmacht, dass auch sie Menschen gesund machen und böse Geister austreiben konnten. Dass sie tun, was er tat. Wie er seinen Dienst ja auch begonnen hat mit ziemlich viel Tamtam. Und Jesus sagt ihnen auch ziemlich klar, wenn man das weiterliest, was sie dann tun sollen auf ihrem Weg und was sie nicht tun sollen. Jesus gab den Jüngern für diese Aufgabe besondere Gaben, eine besondere Vollmacht. Und später erfahren wir, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist allen, die ihm nachfolgen, ebenfalls Gaben anvertraut. Dass wir aufgefordert sind, sie zu entdecken und sie zum Bau, zur Verkündigung seines Reiches einzusetzen. Und wir merken, ja, zur Nachfolge gehört der Dienst dazu. Und dieser Dienst, der muss nicht so spektakulär sein, wie es hier am Anfang bei den Jüngern war. Das macht Jesus an anderer Stelle deutlich, wenn wir im Rahmen der Fußwaschung von Jesus lesen. Ich dachte, ich habe den Text mit reingenommen. Nee, habe ich nicht mit reingenommen. Da müsst ihr einmal hören, ohne mitzulesen. Dass Jesus im Rahmen der Fußwaschung zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr nennt mich Meister und Herr und mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Also wir sollen auch im Dienst als Jünger untereinander aktiv sein. Und dann sagt Jesus weiter, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst es jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Also das Leben in der Nachfolge, es ist auch mit aktivem Tun, mit einem Dienst für Jesus verbunden, dass wir uns für ihn einsetzen, weil er sein Wirken, sein Handeln durch uns auch fortführen will. Und das ist ein Privileg. Das ist nicht etwas, wo wir sagen, ah, wusste ich doch, bei der Nachfolge, da kommt etwas auf uns zu, da müssen wir irgendwas tun. Nein, es ist auch ein Geschenk. Jesus möchte sein Werk durch uns fortführen. Und das sind jetzt diese ersten drei Phasen der Nachfolge, die, glaube ich, noch ganz gut nachzuvollziehen sind. Wo wir sagen würden, ja okay, das konnte ich mir ungefähr vorstellen. Das ist das, was ich erwartet hätte. dass die Nachfolge irgendwie ihren Anfang nimmt, indem wir Gott erkennen, dass wir von Jesus fasziniert sind, dass wir uns mit ihm und seinen Worten beschäftigen und dass wir als Nachfolger das Gehörte von Jesus auch umsetzen und wir anfangen, etwas für ihn zu tun, dass wir unser Leben in seinen Dienst stellen. Ja, soweit können wir mitgehen. Auf einem solchen Weg der Nachfolge, da stellen wir uns vermutlich darauf ein, dass das dazugehört. Und da sind wir gerne bereit, uns auf diesen Weg einzulassen. Herausfordernder wird es dann mit dem, was die Jünger dann auf ihrem weiteren Weg mit Jesus erlebt haben. Welche Phasen uns außerdem in der Nachfolge begegnen können. Und so gibt es eine vierte Phase. Es gibt Zeiten des Hinterfragens, aber auch verbunden damit, dass wir Neues entdecken. Versetzen wir uns mal in die Lage der Jünger hinein. Sie waren aufgebrochen von zu Hause, aus ihrer Heimat, aus ihrer vertrauten Umgebung. Sie begleiten Jesus und sie erleben eine lange Wanderschaft. Das Reisen damals durchs Land war sicher nicht gerade bequem. Sie hatten kein Zuhause, keine feste Bleibe. Sie haben unbequeme Nächte auf sich genommen und lange Fußmärsche. Und ich habe gedacht, okay, wenn Jesus wieder sagt, auf geht's, weiter geht's, wir gehen jetzt dahin, dass ich irgendwann gesagt hätte, hey Jesus, ich möchte auch mal eine Pause machen. Meine Füße haben keinen Bock mehr. Ich habe Blasen an den Füßen und ich will nicht weiter umherziehen. Ich sehne mich nach einem Zuhause. Jesus, was mache ich hier eigentlich? Welchen Weg habe ich mit dir eingeschlagen? Und ja, ich habe bewusst so ein Beispiel genommen, wo wir merken, das ist doch etwas ganz Kleines, Minimales. Blasen an den Füßen, das ist doch kein Hinderungsgrund, um mit Jesus unterwegs zu sein. Aber ich glaube, wir kennen das als Nachfolger, dass es diese kleinen Themen gibt, die Randerscheinungen der Nachfolge, die doch zu einem kritischen Hinterfragen führen. Jesus, willst du das wirklich? Soll ich da auch nochmal abbiegen, diesen Weg auf mich nehmen, mich nochmal aufraffen, etwas tun, etwas, was mich anstrengt, fortführen? Ich glaube, mit der Zeit in der Fremde mit Jesus unterwegs zu sein, da würde bei mir auch die Sehnsucht wachsen, die Familie wiederzusehen. So schön und so toll es ist, mit diesem Jesus unterwegs zu sein und was die Jünger nicht alles mit ihm unterwegs erlebt haben, aber hey, das ist doch irgendwie auch nicht Heimat, nicht Familie. Die waren auf so vielen Festen unterwegs, das sind so viele fremde Menschen, denen sie begegnet sind, aus allen möglichen Schichten und von verschiedensten Hintergründen. Also meine soziale Kompetenz, und das sage ich als Pastor, der ich auch mit einigen Menschen zu tun habe, ich glaube, mich würde das überfordern, was die Jünger damals getan haben. Da wünscht man sich doch Sicherheit, Verbundenheit, dass man irgendwann sagt, ich kann nicht nochmal neue Menschen kennenlernen. Familiär war das Unterwegssein mit Jesus sicher nicht. Und die Jünger haben Jesus auch ganz konkret hinterfragt. Das sind jetzt ja nur so ein paar Sachen, die im Hintergrund vielleicht gelaufen sein können. Als sie mit Jesus unterwegs waren, da war eine große Menschenmenge versammelt. Sie haben Jesus zugehört und die Zeit ist schnell vergangen und die Menschen bekommen Hunger. Es ist spät geworden und Jesus gibt den Jüngern den Auftrag, dieser Menschenmenge etwas zu essen zu geben. Und dann lesen wir, dass sie sagen, wo sollen wir denn in dieser einsamen Gegend genug Brot hernehmen, um eine so große Menge satt zu machen? Sie hinterfragen Jesus, Jesus, wie soll das gehen? Jesus, weißt du eigentlich, wie teuer das ist, für 4000 Menschen Essen zu kaufen? Da haben wir nicht genug dabei. Und das, was die Menschen dabei haben, das reicht auch nicht aus, was die Menge zusammenlegt an Essen. Die Jünger hinterfragen Jesus. Jesus, das ist doch unmöglich, was du von uns erwartest. Jesus, wie denkst du dir das? Jesus, kannst du eigentlich rechnen? Schau mal, wie wenig wir haben. Das kann niemals klappen. In dieser Situation überfordert Jesus seine Nachfolger. Jesus verlangt ihnen etwas ab. Es gibt Phasen auf unserem Weg mit Jesus, wo wir anfangen zu hinterfragen, wie soll das gehen? Was erwartest du eigentlich von mir? Vielleicht sogar, sag mal, Jesus, spinnst du eigentlich? Weißt du, was du da von mir verlangst? Bist du blind? Die Jünger hinterfragen Jesus. Vielleicht nicht immer so offen wie an dieser Stelle, aber doch glaube ich, dass immer wieder zum Vorschein kommt, dass ihnen klar ist, dieser Jesus, der bringt auch Rätsel mit sich. Sie wissen immer noch nicht so genau, woran sie bei ihm sind. Und das können diese kleinen Erlebnisse sein, aber das kann auch viel dramatischer sein. Als Jesus ihnen aufzeigt, was es bedeutet, für ihn unterwegs zu sein und als er sie losschickt, dann macht er ihnen auch klar, wenn ihr für mich unterwegs seid, dann kann es sein, dass ihr gefangen genommen werdet, dass ihr gefoltert werdet und dann wartet ab, was der Geist Gottes euch dann aufträgt, was ihr antworten sollt. Also da würde ich schon hinterfragen, Jesus, bist du dir sicher, dass das der richtige Weg ist, den du uns schickst? Und doch bei allem Hinterfragen kommt es immer wieder vor, dass die Jünger Neues entdecken. Dass Jesus sie überrascht, dass sie Wunder erleben. Dass sie miterleben, wie Jesus den 4000 Menschen dann doch zu essen gibt und dass hinterher noch 7 Körbe voller Essen übrig bleiben. Alle aßen und wurden satt und am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 7 Körbe voll. Das gehört dazu. Die Jünger hinterfragen Jesus, aber sie erleben auch, wie Jesus ihnen Antworten gibt und auf andere Art und Weise handelt, als sie erwartet haben. Die Jünger durchleben den Sturm auf dem Boot, aber auch den Moment davor, wo Jesus im Boot schläft und sie vor Angst schreien, wo sie Angst haben, dass sie untergehen. Die Jünger haben die hasserfüllten Blicke der Pharisäer gespürt, wenn Jesus in den Synagogen gelehrt hat. Die Jünger waren nicht unbedingt beliebt, mit Jesus unterwegs zu sein, zumindest nicht bei den Pharisäern. Und zugleich haben sie seine wundervollen Worte gehört. Sie haben immer wieder Neues erfahren, was Jesus ihnen über Gott und sich selbst aufgezeigt hat. Es gibt Phasen in der Nachfolge, da hinterfragen wir vieles. Da fehlt uns das Verständnis, da fühlen wir uns überfordert, da wissen wir nicht mehr so genau, worauf wir uns da eingelassen haben. Aber oft dürfen wir erleben, dass wir gerade in diesen Zeiten auch Neues entdecken und erleben, dass wir im Glauben wachsen. Dass wir es geschenkt bekommen, größere Zusammenhänge zu verstehen, wieder neu über Jesus ins Staunen zu kommen. Auch solche Zeiten gehören zur Nachfolge dazu. Und doch gibt es noch 2 weitere Phasen, die uns auf dem Weg der Nachfolge begegnen können. Denn ich glaube, ihr habt gemerkt, dieses Hinterfragen, das ist noch gut nachvollziehbar. Es ist eher harmlos. Es gibt noch tiefere Tiefen, die sich im Laufe der Nachfolge in unserem Leben auftun können. Die Jünger mussten erleben, in der Nachfolge, da geht es nicht immer nur geradeaus. Da kamen auch richtig, richtig schwere Zeiten auf sie zu. Es kann Zeiten geben, da habe ich als Nachfolger den Eindruck, dass ich vielleicht mit der Zeit gar nicht mehr weiß, was ich am Anfang eigentlich geglaubt habe. Dass ich mir vielleicht denke, ich bin schon so lange als Nachfolger unterwegs, aber in meinem Leben, da läuft so vieles doch verkehrt. Ich sündige noch so viel und ich lasse Jesus in so wenig Bereiche meines Lebens hineinreden. Ich bete zwar, ich werfe meine Sorgen auf Gott, aber meine Zweifel werden größer. Ich rufe, ich warte auf eine Erhörung meines Gebets, aber nichts tut sich. Ja, unser Glaube kann auch in Krisen geraten. Es können die großen Zweifel kommen, wenn das Leben einem entgleitet, wenn Sorgen und Ängste einen bedrängen, wenn wir gar nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wenn sich eine Mauer zwischen uns und Jesus auftürmt, wenn wir meinen, dass wir jetzt getrennt von ihm unterwegs sind, weil der Glaube schwerfällt, weil alles, was bis dahin klar war, ins Wanken gerät. Ja, es gibt sogar Phasen, wenn der Friede Gottes fehlt, die Geborgenheit abhanden gekommen ist. Es gibt eine Phase, wo wir bei den Jüngern sehen, dass sie eine Mauer haben zwischen sich und Jesus. Eine Phase der Mauer zwischen dir und Jesus, eine Mauer im Leben der Nachfolge. Das erwischt jeden kalt. Da stellt man sich nicht drauf ein. Das ist nichts, was wir uns wünschen. Und das hat auch die Jünger damals kalt erwischt. Wir lesen das aus der Zeit, als Jesus seinen Jüngern auf dem Weg in den Garten Gethsemane kurz vorher seiner Gefangennahme etwas gesagt hat. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Das können wir uns nicht vorstellen, dass so eine Zeit kommt, wo wir sagen, Jesus, ich weiß gar nicht, wo du bist und ich stehe nicht für dich ein. Die Jünger waren sich so sicher, dass sie zu Jesus halten werden, aber dann kam es ganz anders. Eine Mauer wächst zwischen ihnen und Jesus auf. Plötzlich ist sie da. Sie können nicht verstehen, was sich vor ihren Augen abspielt, als er aus ihren eigenen Reihen verraten und gefangen genommen wird, dass ihr Herr verspottet, ausgepeitscht und schließlich gekreuzigt wird. Dass Jesu Weg am Kreuz endet, das verstehen sie nicht. Der Tod ihres Freundes stürzt sie in ein tiefes Loch. Und das, obwohl Jesus es ihnen doch vorher angekündigt hat. Und die Jünger wenden sich von Jesus ab. Die Jünger ziehen sich aus Angst zurück, dass es ihnen ähnlich ergeht. Sie begraben Jesus und sie begraben ihre Hoffnung. Wir haben es an Ostern gesehen. Die Jünger haben sich nicht am Ostermorgen auf den Weg zum Grab gemacht. Es waren die Frauen, nicht die Jünger. Es steht eine Mauer zwischen den Jüngern und Jesus. Sie erleben große Zweifel, weil sie sagen, Jesus ist gestorben, er ist nicht mehr da. Er ist aus unserem Leben verschwunden. Und wir wissen, wie es dann weiterging. Selbst als Jesus ihnen begegnet, sagt Matthäus uns, bei seinem Anblick, als Jesus den Jüngern begegnet, warfen sie sich zwar vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Wir merken, was sie dadurch erlebt haben, was diese Mauer im Leben mit den Jüngern getan hat. Ja, nach seinem Tod, sogar mit seiner Auferstehung, hatten die Jünger weiterhin große Zweifel an Jesus. Selbst als er Thomas begegnet, da kann und will er nicht glauben, dass es Jesus ist. Die Mauer ist einfach zu groß, bis er schließlich mit eigenen Händen die Wundmale Jesu berührt. Es ließe sich noch einiges mehr über diese Phase der Mauer sagen, über die großen Sorgen und Zweifel, die auf dem Weg der Nachfolge den Glauben anfechten und wo wir meinen, Jesus ist fern. Das möchte ich an dieser Stelle nicht vertiefen, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Sondern ich möchte weitergehen zur sechsten Phase. Denn ich finde es beeindruckend. Jesus begegnet seinen Jüngern und trotz ihrer Zweifel, trotz ihrem Leugnen von Jesus, begegnet er ihnen erneut. Er begegnet ihnen wieder und weiterhin voller Liebe und Gnade. Er spricht sie auch weiterhin als seine Jünger an. Jesus stellt sie nicht neu vor die Frage, wollt ihr mir wieder folgen? Sondern nein, er macht deutlich, dass er diese für die Jünger als eine Mauer empfundene Zeit in der Ferne von Jesus, dass Jesus das ganz anders erlebt und betrachtet hat. Dass sie trotzdem seine Jünger geblieben sind. Im Römerbrief, da haben wir diesen wunderbaren Vers von Paulus, wo er schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Keine Mauer ist so hoch, dass sie uns wirklich von Jesus trennen kann, auch wenn es sich für uns vielleicht so anfühlen mag. Die Jünger kommen bei ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus, nachdem ihre Zweifel und die Turbulenzen rund um Jesu Tod angefangen haben, sich zu legen, nachdem die Mauer, die sie von Jesus trennte, nachdem die wieder etwas abgetragen ist, da kommen die Jünger in eine Phase, die man als Leben in Selbstlosigkeit bezeichnen kann. Was ist damit gemeint? Nachdem die Jünger dem auferstandenen Jesus begegnet sind, da gehen sie zurück in ihr Leben mit einem völlig neuen Vertrauen auf Jesus. Mit einer völlig neuen Gewissheit. Vorher haben sie doch auch schon Großes mit Jesus erlebt. Wie Jesus Wunder vollbracht hat. Wie Jesus Tote wieder auferweckt hat. Aber nach dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, da schreiten sie doch nochmal in eine neue Phase der Nachfolge ein. Sie verstecken sich nicht mehr ängstlich vor der Obrigkeit. Sie ziehen sich nicht zurück. Sie leugnen Jesus nicht mehr. Sondern ich habe es so formuliert, nach der Begegnung mit dem Auferstandenen, da verschreiben sich die Jünger mit ihrem ganzen Leben dem Dienst für ihren Herrn. Sie bezeugen seine Auferstehung. Sie nehmen die Verfolgung aufgrund ihres Glaubens in Kauf und sie bezahlen sogar mit ihrem eigenen Leben dafür. Das, was sie vorher eigentlich auch schon getan haben, als sie alles verlassen haben, um Jesus zu folgen, das wird jetzt noch mal klarer. 11 der 12 Apostel ließen ihr Leben als Märtyrer. Die Jünger leben nach dieser Phase der Mauer und nach ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen, da leben sie ihre Nachfolge in noch mal völligerer Selbstlosigkeit, weil sie Jesus jetzt über alles stellen und sie ihm voll und ganz vertrauen. Hier merken wir, dass uns das eigentlich nicht unbekannt ist. Das erinnert uns doch an das, wozu Jesus uns schon zu Beginn des Weges in die Nachfolge auffordert. Dass er doch ganz im Zentrum stehen möchte. Dass er uns das nicht erst später irgendwann zumuten möchte, sondern das ist das, wozu er einlädt. Von Anfang an. Aber was wir uns am Anfang unseres Weges mit Jesus möglicherweise darunter vorstellen und was dann unser Lebensweg, was dann unser Weg mit Jesus in der Nachfolge weiter mit sich bringen kann, das kann uns überraschen. Und ja, das kann uns auch unglaublich herausfordern. Da machen sich Kosten bemerkbar und dadurch schreiten wir tiefste Täler. Da begegnen uns Fragen, die wir uns vorher nie ausgemalt hätten. Und doch bleibt bei all dem dieses Ziel von Jesus bestehen. Er wünscht sich, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns an ihm festmachen, immer wieder, dass sich unser Leben um ihn dreht und nicht um uns. Und so kann uns ein solcher Blick auf mögliche Phasen der Nachfolge vielleicht ein Stück weit beruhigen. Zu wissen, ja, das Leben als Christ bringt Höhen, aber auch Tiefen mit sich. Das ist nicht ungewöhnlich auf unserem Weg mit Jesus in der Nachfolge. Das machen wir nicht gerne durch, und doch gehört es oftmals auf dem Weg mit Jesus dazu. Ein letzter kurzer Gedanke. Was hat den Jüngern geholfen, an Jesus dran zu bleiben? Was hilft auch uns heute auf unserem Weg der Nachfolge dran zu bleiben, wenn das Leben in der Nachfolge nicht immer nur einfach ist? Ein paar kurze Beobachtungen. Die Jünger haben auf ihrem Weg mit Jesus unglaublich viel Zeit mit ihm verbracht. Sie waren mit ihm unterwegs, Tag ein, Tag aus. Nicht nur sonntags von 10 bis 12. Nicht nur in ihrer stillen Zeit am Tagesanfang oder Tagesende, sondern sie waren jeden Tag mit ihm unterwegs. An jedem Ort haben sie ihn begleitet. Sie haben mit ihm gegessen, gesungen und gewandert. Sie haben mit ihm Gottesdienste in der Synagoge besucht, ja, aber auch den Marktplatz. Jesus war immer mit dabei, in allen Bereichen ihres Lebens. Und da dürfen wir uns fragen, wie sieht denn meine Zeit mit Jesus aus? Nachfolge bedeutet, Zeit mit Jesus zu verbringen und die kann sich ganz unterschiedlich gestalten. Aber Jesus lädt uns ein, mit ihm unsere Zeit zu teilen. Die Jünger haben auf Jesu Worte gehört. Natürlich, indem sie Zeit mit ihm verbracht haben, haben sie auch gehört, was er sagt. Und das haben sie nicht irgendwie nebenbei mal angehört, sondern da haben sie stundenlang gesessen, es aufmerksam verfolgt, was Jesus gesagt hat. Es hat sie angesprochen und beschäftigt. Das Gesagte haben sie sich eingeprägt. Sie haben es sogar oft auswendig gelernt, verinnerlicht. Wann, wie und wo beschäftigen wir uns mit Jesu Worten? Mit dem, wie er sich unser Leben vorstellt? Und was wir von Jesus hören, das wirft oft Fragen auf. So war es auch damals. Die Jünger haben vieles auch hinterfragt. Sie haben es nicht direkt verstanden. Und so haben sie sich auch über sein Wort ausgetauscht. Sie waren als Gemeinschaft unterwegs, zusammen mit anderen Jüngern. Und dann wurde diskutiert, dann wurde weitergefragt. Sie haben sich gegenseitig geholfen. Sie wurden auch in Zweiergruppen losgeschickt, um etwas für Jesus zu tun. Und sie haben einander erklärt, was Jesus wohl mit dem Gesagten gemeint hat. Das ist schon angeklungen, die Jünger haben etwas für Jesus getan. Sie waren als aktive Nachfolger unterwegs und nicht als passive Zuschauer. Den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, den haben sie umgesetzt. Sie waren bereit anzupacken, sich zu investieren. Und vielleicht hat gerade diese Aufgabe, die sie hatten, sie immer wieder auch an Jesus drangehalten. Wie sieht es bei uns aus? Wo setzen wir uns auch für Jesus ein? Wo begegnen wir anderen Menschen so, dass wir sagen können, ja, da begegnet Jesus ihnen durch mich, durch mein Tun? Sicherlich gäbe es da noch viel mehr zu nennen. Ich glaube, es ist spannend zu überlegen, was hält die Jünger an Jesus und was hält mich an Jesus dran? Was gehört zu meinem Nachfolgerleben dazu? Ich glaube, das hier sind vielleicht die wesentlichsten Punkte, die den Jüngern damals geholfen haben, durch alle Phasen der Nachfolge hindurch an Jesus dran zu bleiben. Dass sie ihr Leben mit ihm geteilt haben, dass sie ihre Erfahrung mit ihm gesammelt haben, in den Höhen, aber auch in den Tiefpunkten ihrer Nachfolge, dass sie offen waren für Jesus, sich Zeit genommen haben für ihn. Und ich wünsche dir, dass du auch an Jesus dranbleibst. Ich weiß nicht, in welcher Phase du unterwegs bist, wo du sagen würdest, ja, das ist gerade meine Zeit, dass ich Dinge hinterfrage, dass ich vielleicht eine Mauer zwischen mir und Jesus habe, dass ich vielleicht sage, ja, dieser Jesus bedeutet mir alles und ich lebe selbstlos für ihn. Das ist doch mein Ziel von Nachfolge und darin gehe ich auf. Ich möchte dich einladen, verbring Zeit mit Jesus, schau auf ihn, rede mit ihm, lerne von ihm. Sieh, was er getan hat und sieh, was er in unserem Leben tut. Hör auf ihn und setz das Gehörte in deinem Leben um und tausch dich mit anderen aus. Denn der Weg der Nachfolge, der stellt uns immer auch in die Gemeinschaft mit anderen hinein. Und das ist gut, denn ich glaube, alleine Nachfolge zu leben, das kann nicht gut gehen. Und so gebe Gott uns seinen Segen auf unserem Weg der Nachfolge. Amen.